letztendlich im Rahmen der Taylor-Reihen dann auch ein Thema gleich vorwegnehmen können, was wir sowieso irgendwann hätten machen müssen, nämlich eine Entwicklung, die uns zu den Legendre-Polynomen führt. Und die Legendre-Polynome, die haben als ein Teil der Kugelflächenfunktion in der sowohl der Elektrodynamik als auch später in der Quantenmechanik eine ganz besondere Bedeutung. Also insofern, wir brauchen sie eh, also nehmen wir das vorweg, macht gar nichts. Taylor-Reihen. Letztendlich ist es der Versuch, aus Kenntnissen, die ich an irgendeiner bestimmten Stelle habe, also zum Beispiel, ich kenne das F an der Stelle x0, ich kenne die Ableitung an der Stelle x0, ich kenne die zweite Ableitung an der Stelle x0, irgendwie drauf zu schließen, wie die Funktion an der Stelle f ungleich x0 aussieht. Und wir kennen eigentlich aus der Physik schon des ersten Semesters, glaube ich, eine Formel, wo wir das auch sehen, dass das unter Umständen geht. Ich erinnere mal an so eine Formel, die da heißt, x von t ist das x zum Zeitpunkt t0 plus x Punkt zum Zeitpunkt t0 mal t minus t0 plus 1/2 x2 Punkt zum Zeitpunkt t0 mal t minus t0 zum Quadrat. Kennt jeder oder jede von Ihnen? Das ist eine Formel, in der das wohl geht. Also insofern scheint es dann so ganz falsch zu sein, dass man halt eben versucht, aus der Kenntnis der Funktion selbst, der Ableitung der Funktion, der zweiten Ableitung der Funktion, irgendwie auf die Funktion selbst zu schließen. Also das heißt, wir wollen das jetzt verallgemeinern und wir starten mal mit einer Trivialität. Wir sagen, das f von x ist gleich f von x. Ich will es nur auch nochmal didaktisch herleiten, nicht einfach hinschreiben. Und wir fügen jetzt so eine fruchtbare Null dazu. Ja, sieht jeder sofort, dass das eine Identität ist, überhaupt kein Problem. Wir schreiben es mal ein bisschen um. Nur eine Umschreibung. Und wir multiplizieren mal mit folgendem Ausdruck, mit einer 1. Wird jeder immer noch sagen, das ist okay. Ja. Ist immer noch nichts passiert, was irgendwie gegen die Logik spricht. So, und das ist immer noch eine Identität. Und jetzt machen wir die erste Näherung. Wir sagen nämlich, na gut, das wird sein f von x0 plus, das hier ist ja so etwas, wie gesagt, es ist eine Näherung, wie die Ableitung. Und schon haben wir begründet, warum es näherungsweise sein kann, dass wir so etwas schreiben dürfen, wie das da oben x von t0 plus x Punkt mal t minus t0. Das ist nämlich genau das, was jetzt hier als Funktion halt eben steht. Gut, wir wissen, dass es nur eine Näherung ist, weil halt eben, wenn ich mir das jetzt wirklich für eine Funktion anschaue, für irgendeine beliebige Funktion, hier ist mein x0, hier oben ist mein x, dann ist das hier mein f von x0 und das ist eigentlich das f von x, was ich rauskriegen will. Und wenn ich das jetzt hier so mache, wie es jetzt hier eingezeichnet ist, dann ist das halt eben, käme ich auf einen Funktionswert, der irgendwie hier liegt und nicht auf den Funktionswert, der da oben liegt. In der ursprünglichen nicht genäherten Funktion galt das, ja, weil das ist nämlich einfach die Steigung zwischen dem neuen Punkt und dem alten Punkt. Also die Funktion hier, die ist noch vollständig richtig, aber hier habe ich halt eben eine gewaltige Näherung drin, weil ich einfach sage, okay, das wird irgendwas damit zu tun haben, mit der Steigung in diesem Punkt. Und die eigentliche Formel ist dann, dass ich sage, das ist f von x0, also das f von x ist mein f an der Stelle x0 plus tatsächlich die erste Ableitung an der Stelle x0 mal x minus x0. Aber jetzt kommen halt eben Zusatzterme dazu, nämlich ein halb f2 an der Stelle x0 x minus x0 Quadrat. Das entspricht übrigens dem, was wir da oben schon stehen hatten. Und dann geht es weiter mit einem Sechstel f3 an der Stelle x0 x minus x0 hoch 3 und so weiter. Und wenn wir das ein bisschen anders schreiben, die meisten von Ihnen werden es wissen, dann können wir jetzt mal Folgendes machen. Wir schreiben jetzt hier einfach ein 1 durch 0 Fakultät dazu. Das hier ist die 0 der Ableitung. Hier wird man noch so etwas wie x minus x0 hoch 0 einfügen. Hier wird man schreiben, das ist 1 durch 1 Fakultät. Das ist die erste Ableitung, x hoch 1. Das ist 2 Fakultät, die zweite Ableitung, x hoch 2. Das ist 3 Fakultät und so weiter und so weiter, sodass wir das insgesamt zusammenfassen können als eine Summe i gleich 0 letztendlich bis unendlich 1 durch i Fakultät, dann, naja, schreibt es in der Schreibweise davon, f die i der Ableitung von x an der Stelle x0 mal x minus x0 hoch i. Und wenn wir das halt eben nicht bis ins Unendliche schreiben wollen, sondern dass wir es irgendwo zwischendrin abbrechen, dann können wir auch Folgendes schreiben. Das ist von 0 bis groß N. Die Formel bleibt erstmal identisch. Nur kommt jetzt noch ein Restlied dazu, dass es von diesem N abhängig ist. Und dieses Restlied, Groß N. Das ist einfach f, die n plus erste Ableitung von x an der Stelle x Stern, ich definiere gleich, was x Stern ist, durch n plus 1 Fakultät. Also hier ändert sich jetzt im Prinzip nichts gegenüber dem, was hier steht, mal x minus x0 hoch n plus 1. So, und dieses x Stern, was jetzt hier zu nehmen ist, das ist irgendein x, nicht irgendein, sondern genau ein x aus dem Intervall x0 bis x. Dieses Restlied ist einerseits umso kleiner, je größer das n hier ist, und andererseits umso kleiner, je kleiner dieses x minus x0, also die Differenz zwischen den beiden Variablen ist, an denen wir die beiden Funktionswerte betrachten. Geht das überhaupt? Klappt das überhaupt? Gibt das ordentliche Ergebnisse? Ja, das gibt immer dann ordentliche Ergebnisse, wenn die Funktion einigermaßen, also wenn sie differenzierbar sind. Ich habe jetzt mal hier ein Beispiel, ich weiß nicht, ob man es bis hinten sieht. Sieht man, okay, das hier, das ist eine Sinusfunktion und das hier ist die erste Näherung. Na gut. Also wir wissen alle miteinander, dass die erste Näherung der Sinusfunktion durch x selbst für sehr kleine x auch tatsächlich stimmt. Ja, also Sie können für kleine Winkel, können Sie letztendlich die Sinusfunktion durch den Winkel selbst ersetzen. Das ist genau das, was jetzt hier rauskommt. Das heißt, die Gerade, die da entsteht, die ist in erster Näherung halt eben für sehr kleine Werte ganz gut. So, jetzt nehmen wir das zweite Glied dazu und da kommen wir schon quasi hier bis fast an das Maximum. Ja, und das liefert also bis hierhin ganz gute Werte und dann, naja, okay, da reden wir nicht drüber. Jetzt haben wir das nächste, das ist jetzt hier das Blaue, das geht bis zum dritten Term. Ja, da kriegen Sie also schon bis hier ganz gute Werte. Sieht eigentlich, also dafür, dass wir nur drei Termen mitnehmen, sieht es eigentlich ganz gut aus. Ja. Und die Funktion jetzt hier, die Sie dann sehen, diese hier, die hier hochgeht, die hat 10 Termen mit drin. Das heißt, die ersten 10 Terme und durch, und, oder umgekehrt gesagt, durch die ersten 10 Terme können Sie die Sinusfunktion so gut annähern, dass Sie sagen, okay, ich kann die Sinusfunktion eigentlich vergessen und nehme halt eben stattdessen so eine Taylor-Reihenentwicklung her. Ja, also das heißt, das geht sogar für so etwas periodisch wie eine Sinusfunktion ganz gut. Warum soll das also auch für andere Funktionen ganz gut klappen? Gut, das war jetzt quasi bei einer Variablen. Wie sieht das bei zwei Variablen aus? Ich schreibe jetzt einfach es hin, wie es bei zwei Variablen aussieht. Sie wollen die Funktion an der Stelle oder von x und y wissen und kennen halt eben die Funktionswerte an der Stelle a und b. Sie kennen oder den Funktionswert. Sie kennen die ersten Ableitungen an der Stelle a, b, Sie kennen die zweiten Ableitungen und so weiter, alle nachfolgenden Ableitungen an der Stelle a, b. Und wie sieht dann die Funktion an der Stelle x, y aus? Es gilt im Prinzip genau dasselbe, was wir eben auch gesagt haben. Nullte Näherung ist der Funktionswert an der Stelle a, b selbst. Und jetzt gibt es halt eben Terme df von x und y nach dx an der Stelle a und b, also x gleich a und y gleich b, ich kürze es jetzt einfach mal in dieser Form ab, plus ebenfalls die erste Ableitung, erste differenzielle Ableitung nach y dann allerdings, ebenfalls an der Stelle a, b. Und das Ganze multipliziert mit, so kann ich es nicht schreiben. So geht's, ne? Das multipliziert mit x minus a plus, es kommt tatsächlich die erste partielle Ableitung nach y an der Stelle a, b und dann y minus b. Soweit für die erste Ableitung ganz gut. Das entspricht also dem, was wir vielleicht von unten her erwarten würden. Jetzt steht hier 1 durch 2 Fakultät. Und dann steht hier die zweite Ableitung von f nach dx, auch wieder an der Stelle a, b, mal x minus a zum Quadrat plus. Die zweite Ableitung nach dy, auch wieder auf f natürlich, auch wieder an der Stelle a, b, mal y minus b zum Quadrat. Warum habe ich jetzt so viel Platz gelassen? Weil ich zwischendrin noch einen weiteren Term habe, wird jeder ahnen, nämlich die gemischte Ableitung df nach dx nach dy. Auch hier an der Stelle a, b und dann x minus a mal y minus b. Und Sie können ahnen, dass das jetzt halt eben mit höheren Termen so weitergeht. Das heißt letztendlich, wir werden jetzt die dritte Ableitung, auch die gemischten Ableitungen wieder reinkriegen. Und dann so Terme wie x minus a hoch 3, x minus a Quadrat mal y minus b und so weiter und so weiter. Ich schreibe es deswegen jetzt mal nicht aus für nur zwei Variablen, sondern ich mache gleich die Erweiterung, dass ich eine Taylor-Reihe habe von m-Variablen. Das heißt also f von x Vektor.
Entschuldigung.
Ja. Ja, Sie haben recht. Danke. Als ich hinschreiben wollte, hatte ich es noch daran gedacht, weil eigentlich... Ja, genau. Eigentlich müssen Sie sogar aufpassen, ob wirklich df, also d2f nach dx nach dy dasselbe ist wie d2f nach dy dx. Das sind also zwei Terme, die Sie drin haben. Und in aller Regel sind die identisch. Also allen Gleichungen, die wir in der Physik üblicherweise anwenden, sind die zweiten die gemischten Ableitungen identisch. Aber es gibt mathematische Funktionen, wo das halt eben nicht der Fall ist. Ja? Sie wollten... Ja. So, das heißt also, wir machen jetzt Folgendes. Dieses f von x, das soll jetzt quasi sein, das f, was wir rund um eine Stelle x0 entwickeln, und wir haben dann irgendeinen Abstandsvektor h noch dazu. Und jetzt haben wir quasi die Taylor-Reihenentwicklung für m oder wie viel Dimensionen. Das ist f von x Vektor plus. Und jetzt haben wir einfach folgende Terme. Wir haben Terme Summe über df nach dxi an der Stelle x0. Ja, also an der Stelle, an der wir jetzt quasi die Werte alle kennen. Das ist das, was hier steht. Und dann steht jetzt hier, also wenn man es ganz ausführlich schreiben will, x0i plus hi minus x0i. Sie sehen, dass dann am Ende halt eben das hi überbleibt. Das ist einfach die Differenz zwischen den beiden Werten, um die ich entwickle, und dem Wert, den ich eigentlich haben will. Und das geht jetzt so weiter. Und ich schreibe es Ihnen gleich in der Summenschreibweise auf. Die Summenschreibweise ist dann folgende. Das ist mein f an der Stelle x0 plus h. Nee, Entschuldigung. F von x0. Plus eine Summe über 1 durch i Fakultät. Und dann steht hier, df nach dx j, hier nochmal eine Summe über j, mal hj. Und das hoch i. Und dann mal, nee, ohne mal, das ist es dann schon. Plus das Restglied, jetzt müssen wir Farbe kennen hier, hier lassen wir i laufen von 1 bis wieder groß n. Und dann gibt es noch so ein Restglied rn. Gut, was ich jetzt hier, ich wusste, dass ich etwas vergessen habe, was ich jetzt hier hätte noch hinschreiben müssen, dass natürlich jetzt diese Ableitung an der Stelle x0, aber das, ich glaube, ist allen klar. Gut, das heißt letztendlich, ich habe jetzt hier, das ist jetzt genau das, was Sie vorhin als Matrix meinten, ich habe jetzt hier quasi die erste Ableitung als Summe hintereinander geschrieben und potenziere das jetzt zum Beispiel zum Quadrat. Das heißt, ich kriege diese ganzen gemischten Ableitungen auf die Art und Weise halt eben dann n-fach rein. Also je nachdem, wie groß das halt eben das i jetzt hier ist. Also spielen wir es einfach mal durch für den Fall, dass wir nur zwei Variablen haben. Dann habe ich hier eine Summe, die von j über j gleich von 1 bis 2 halt eben geht. Dann habe ich das df nach dx plus df nach dy. Habe das eine mit h multipliziert, das ist unser x minus a. Und das andere mit h2 multipliziert, das ist das y minus b. Und da sehen Sie sofort, dass halt eben der eine Term zweimal vorkommt und die doppelten, also d2f nach dx² einmal und d2f nach dy² auch nur einmal. Sie sehen aber auch, dass alle möglichen Mischterme halt eben dann später vorkommen, sobald es hoch 3, hoch 4 und sonst irgendwie geht. Das ist jetzt die Taylor-Reihenentwicklung für mehr als eine Variable, wobei Sie können es natürlich auch für eine Variable machen. Also j gleich 1 bis 1, stimmt immer noch. Man schreibt das dann oft etwas verkürzt so, das sollte ich vielleicht noch hinschreiben. Dass man hier quasi reinschreibt, etwas wie Napla mal h angewendet auf f von x an der Stelle x0. Und das Ganze hoch i plus das Restglied. Wie gesagt, das ist eine etwas verkürzte Schreibweise. Und sie ist möglicherweise intuitiv auch falsch, weil wir halt eben hier nicht den Laplace-Operator auf das h anwenden, sondern wenden ihn halt eben auf das f an. Ja, also deswegen passen Sie bei diesen verkürzten Schreibweisen auf. Da ist, hier oben ist es klar, ne, wir differenzieren das f nach xj und multiplizieren anschließend dessen Wert mit h. Und hier sieht es bei vielen Büchern halt eben so aus, als wäre das hier ein Skalarprodukt, was es aber nicht ist. Ja. Also es ist kein Skalarprodukt. Ja. Es ist auch kein Kreuzprodukt, also ich mache das wieder weg. Ja. Okay. Hat das irgendeine praktische Bewandtnis, diese Taylor-Reihenentwicklung, außer dass wir jetzt gesehen haben, ah, die Sinusfunktion klappt ja ganz gut? Ja, die hat es, und zwar an vielen Stellen. Also natürlich kann man so etwas entwickeln wie eine Exponentialfunktion, also e hoch x. Das können Sie nach der Funktion jetzt sofort entwickeln. Zum Beispiel x, Punkt x gleich 0. Ja, das ist also e hoch 0, das ist 1, das wissen wir sofort. Plus 1 durch 1 Fakultät, ich schreibe es mal ausführlich hin. Dann die erste Ableitung von e hoch x, das ist auch wieder e hoch x, hoch 0, mal dem Abstand, das wäre also jetzt ex, plus als zweiter Term 1 durch 2 Fakultät, zweite Ableitung an der Stelle 0, ist wieder e hoch 0, mal x Quadrat. Und Sie sehen, wie das weiterläuft. Und am Ende können Sie sagen, okay, das ist nichts anderes als die Summe 1 durch i Fakultät x hoch i. Und i lassen Sie letztendlich laufen von 1 bis unendlich. Und dann haben Sie tatsächlich halt eben das raus, was e hoch x ergibt. Die 0 von 0. Danke. So, das ist jetzt mehr so eine mathematische Spielerei, wo es tatsächlich drauf ankommt. Wir haben oftmals in der Physik Folgendes. Wir tragen hier mal ein Potential v von x auf und hier den Abstand zu irgendeinem Punkt selbst. Und wir haben dann oft folgende Funktionen, die sehen dann irgendwie so aus. Und jetzt ist halt eben Folgendes, wenn man jetzt hier das Potential an der Stelle kennt, dann kann man relativ gut ausrechnen, wie halt eben die Potenziale so im näheren Umfeld halt eben aussehen. Sagen wir mal, im Umfeld hier, ja. Warum kann man das? Na gut, man kann ja sagen, dass v von x, das ist, nehmen wir den Punkt hier mal A und wir entwickeln um diesen Punkt A, dann ist das das V an der Stelle A. Plus 1 durch 1 Fakultät, lasse ich jetzt weg, V' an der Stelle A mal x minus A. Plus 1 durch 2 Fakultät, also ein halb, V2' an der Stelle A mal x minus A Quadrat. Wenn ich das A jetzt quasi als den Punkt nehme, an dem ein Extremum ist, dann ist V' gleich 0, das heißt, dieser Term hier fällt weg. Und was dann überbleibt, das ist einerseits das hier, V von A, was ist das? Das ist so etwas wie eine Potentialverschiebung. Ja, also ich könnte ja das ganze Potential auch hier hochschieben. Dann wird es halt eben so aussehen. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Das ist ein bisschen falsch, aber so in erster Näherung ganz gut. Also es ist so etwas wie eine Potentialverschiebung. Und wir wissen aus der Physik, dass solche Potentialverschiebungen keine physikalische Auswirkung haben. Das heißt also, dieses VA, V von A, interessiert uns gar nicht. Was wir dann hier raus haben, das ist für den ersten Term, und der funktioniert halt eben relativ gut, wie gesagt, rund um dieses Minimum. Der passt jetzt hier oben nicht mehr oder hier oben nicht mehr. Ja? Das sieht man ja, es ist ja asymmetrisch. Wenn wir jetzt wirklich mit dem Term halt eben abschließen würden und dann behaupten würden, das geht in alle Richtungen so weiter, dann wird mir irgendwo ja müssen wir eine Symmetrie erwarten. Haben wir aber nicht. Also insofern, der kann nicht beliebig gut sein. Der muss irgendwo abbrechen. Aber die Frage ist halt eben immer, wo bricht er ab? Wo hört unsere Näherung auf, gut zu sein? Aber was jetzt hier überbleibt, ist halt eben einfach eine Parabelform. Ja, irgendeine Konstante mal x minus a Quadrat. Und damit können wir in der Physik eigentlich ganz gut rechnen, also mit Parabeln. Ja, deswegen ist das zum Beispiel, also diese Potentialentwicklung, als eine Taylor-Reihenentwicklung ein ganz gutes Beispiel, was wir oft verwenden. Nächstes Beispiel, das bereiten wir jetzt erstmal mathematisch vor, was wir auch relativ oft haben. Kennen Sie bestimmt so Terme wie 1 durch r minus r' Betrag. Haben wir bestimmt schon oft gesehen. Kommt also überall davor, wo Sie irgendwie eine Masse an der einen Stelle, eine Masse an der zweiten Stelle haben, eine elektrische Ladung an der einen Stelle, elektrische Ladung an der anderen Stelle und Sie wollen dann irgendwie die Wechselwirkung zwischen den beiden Massen, zwischen den beiden elektrischen Ladungen berechnen. Immer dann haben Sie so einen 1 durch Delta R Betrag. Wir bereiten das jetzt insofern vor, dass wir uns zunächst mal nicht das Thema nehmen, sondern ein Thema, was 1 leichter ist, nämlich 1 durch die Wurzel aus 1 minus x. Wir werden dann gleich sehen, warum wir das vorbereitend wirklich verwenden können. So, das ist jetzt unsere Funktion. Und wir betrachten jetzt mal die Funktion f von x an der Stelle x0 gleich 0. Gut, das ist eine einfache Übung, das ist einfach eine 1. Wir nehmen uns mal die erste Ableitung, ich mache es jetzt mal in der Kurzform, f' an der Stelle x0. Ja, das ist so etwas wie 1 minus x hoch minus 1/2, also erste Ableitung gebildet heißt minus 1/2, 1 minus x hoch minus 3/2. Das jetzt an der Stelle 0 liefert also dann einfach minus 1/2. Zweite Ableitung, auch wieder an der Stelle x0 gleich 0, liefert minus 1/2 von vorher mal minus 3/2, 1 minus x hoch minus 5/2. Gut, sehen wir, das gibt plus 3/4. Sobald wir das x gleich 0 setzen. Also immer, wie gesagt, es geht darum, dass wir das an der Stelle x gleich 0 betrachten. Ich mache es nochmal explizit hier hin. Jetzt schreiben wir vor, jetzt haben wir noch die dritte Ableitung hin, dann hören wir aber auch auf. Da haben wir also aus den beiden ersten Termen 3/4. Wir kriegen jetzt aus der dritten Differenziation minus 5/2 noch runter 1 minus x minus 7/2. Auch wieder an der Stelle 0, heißt, ich habe minus 15/8. So, das sind unsere ersten vier Terme, also die 0. bis zum dritten Term, 0. bis erste, dritte Differenziation, jeweils an die Stelle x gleich 0 betrachtet. Das heißt also, ich würde jetzt die Funktion entwickeln können, indem ich sage, f von x, das ist das an der Stelle x gleich 0, also 1, plus der nächste Term ist minus 1/2, auch wieder mal x. Der nächste Term ist 1 durch 2 Fakultät, das 1 durch 1 Fakultät habe ich hier unterschlagen, mal die zweite Ableitung, also mal 3 Viertel mal x². Und der nächste Term ist dann 1 durch 3 Fakultät mal das, was wir hier rauskriegen, also minus 15 Achtel mal x hoch 3. Wenn wir es zusammenfassen, also wenn wir es ein bisschen einfacher schreiben, gibt es 1 minus x halbe, das gibt 3 Achtel plus 3 Achtel x Quadrat. Und das gibt jetzt hier 6, kann ich 3 gegen die 15 teilen, also minus 5, 2 bleiben über 16 x hoch 3. Und dann geht es natürlich weiter, weil das kann eine gute Näherung sein, dass wir 3 Terme oder 4 Terme haben, aber es kann halt eben auch noch eine schlechte Näherung sein, wenn das x einen relativ großen Wert hat. Das wäre jetzt die Taylor-Reihenentwicklung für diese Wurzelfunktion. Soweit erstmal alles klar? Gut. Allen schon bekannt? Ja? Gut. Wem war es vorher nicht bekannt? Dann sagt doch was. Die Entwicklung habt ihr auch schon gemacht?
Bis zur zweiten Ordnung aufgeschrieben, aber eigentlich nicht so ausführlich. Das war was ganz Hässliches. Das haben wir bei der Multiple-Entwicklung.
Müssen wir es nochmal machen? Wer braucht es nochmal? Okay, gut. Also, das ist jetzt unsere Funktion, die wir eigentlich betrachten wollen. Das, was wir vorher da hatten, das war nur Schnickschnack, um das vorzubereiten. So ein Betrag, den kann ich ja auch schreiben als Wurzel aus r minus r' zum Betrag, zum Quadrat und die Wurzel draus. Ja, also der Betrag von irgendeinem Vektor, und das ist ja ein Vektor, wenn ich da noch einen Vektorpfeil drüber mache. Der Betrag von irgendeinem Vektor ist ja immer der Vektor zu quadrieren und daraus die Wurzel zu ziehen. Und das Ganze halt eben 1 durch. Jetzt kann ich Folgendes machen. Letztendlich geht es ja darum, ich habe jetzt hier irgendein Koordinatensystem. In diesem Koordinatensystem... Ja. Es fliegt sowieso gleich weg. Das letzte Mal, dass ich das R' benutzt habe. Also es ist nicht das letzte Mal, weil hier in der Grafik benutze ich es nochmal. Aber dann benutze ich es nicht mehr. Was wir machen, ist ja Folgendes, dass wir unser Koordinatensystem ja letztendlich irgendwo hinlegen, wo einer der, also hinlegen können, wo einer der beiden Vektoren, nehmen wir das mal jetzt hier, das ist das R', relativ klein ist und der andere Vektor in der Regel relativ groß ist. Das heißt, ich betrachte hier zum Beispiel als ein Beispiel, ich habe hier eine Ladungswolke, ich lege mein Koordinatensystem irgendwie in den Mittelpunkt der Ladungswolke. Das hat auch noch andere Vorteile, weil dadurch, also wenn ich das in den Mittelpunkt der Ladungswolke, besser gesagt in den Ladungsschwerpunkt der Ladungswolke lege, kann ich dann später bestimmte Terme auch vernachlässigen. Also insofern lege ich den irgendwo so hin, dass der Vektor, der diese Ladungswolke quasi abscannt, dass der halt eben relativ klein bleibt gegenüber dem Punkt, an dem ich die ganze Ladungswolke zum Beispiel betrachte. Das wäre der hier. Ja, also ich betrachte die Ladungswolke von irgendwo, das ist ja dann weit weg, und betrachte diese Ladungswolke, die rund um diesen Mittelpunkt meines Koordinatensystems rumwabert. Das heißt, einer der beiden Vektoren ist vom Betrag her relativ groß gegenüber dem anderen. Mit relativ groß meinen wir eigentlich sogar sehr groß. Jetzt habe ich es doch nochmal hingeschrieben. Ich schreibe es nochmal hin sogar, weil ich habe noch eine Sache vergessen, aber dann höre ich wirklich darauf mit. Wie können wir das Quadrat hier auflösen? Das können wir relativ flott auflösen, dass wir sagen, das ist also 1 durch die Wurzel und so weiter, das lassen wir alles stehen. Das ist R'Quadrat, braucht noch ein bisschen mehr, plus R'Quadrat. Und dann habe ich hier noch so einen Mischterm, minus 2 mal R mal R'. Ja, das ist einfach das Quadrat hier nochmal vollständig aufgeschrieben. Und das Teil hier, das nenne ich mal hier den Winkel Alpha zwischen diesen beiden Vektoren. Das kann ich auch schreiben als 2 mal R mal R' mal Cosinus Alpha. So, und jetzt ist tatsächlich dieses R' zum letzten Mal geschrieben. Wenn jetzt dieses R größer ist als das R', dann mache ich jetzt mal Folgendes. Ich ziehe das große R raus aus der Wurzel. Und dann habe ich natürlich Folgendes, dass ich immer so etwas habe wie R' durch R. Ich könnte übrigens auch R und R' genau umgekehrt betrachten. Also, was weiß ich, ich sitze jetzt hier, ja, irgendwo in der Nähe des Mittelpunktes und betrachte irgendetwas, was um mich herum passiert. Also nehmen wir an, ich bin jetzt hier auf der Erde und gucke halt eben die kosmischen Einflüsse auf die Erde mir an. Dann wäre ja das R und das R' in seiner Aussage möglicherweise genau umgekehrt. Also das R wäre dann das hier und das R' wäre das. Also ich betrachte immer etwas, wo einer der beiden Vektoren größer ist, deutlich größer ist als der andere Vektor. Und in der Schreibweise, die ich jetzt gleich benutze, muss ich nicht mal angeben, welcher von den beiden der größere ist. Ich sage nur einfach, einer ist größer als der andere. Ich mache jetzt Folgendes, ich ziehe ein R größer hier raus und lasse dann in der Wurzel stehen eine 1, nämlich für den oder den, der halt eben der größere ist. Hab dann einen zweiten Term. Da steht R kleiner durch R größer zum Quadrat. Ja, das ist dann entweder der Term oder der Term, je nachdem, welcher von den beiden größer oder kleiner ist. Und dann bleibt hier dieses 2R R' Cosinus Alpha, was ich noch behandeln muss. Da steht ein Minus. 2 mal R kleiner durch R größer mal Cosinus Alpha. Ich habe ein R, also ganz egal, welches von den beiden, das oder das habe ich rausgezogen, nämlich das größere. Ja? Und was Sie jetzt sehen ist, dass dieser Term, der jetzt hier steht, quasi diesem inklusive der 2, quasi diesem x hier entspricht, was wir hier in dieser Zwischenrechnung mal hatten. Das ist jetzt mein x aus der Wurzel, die ich da vorne hatte. Ein kleiner Term, weil ja hier immer steht r kleiner durch r größer, hier steht sogar r kleiner durch r größer zum Quadrat. Und jetzt gehe ich an diesen Term quasi im Sinne einer Taylor-Reihenentwicklung dran. Was da rauskommt, steht eigentlich da oben. Das brauchen wir einfach nur zu übersetzen. Also steht 1 durch R Größe mal. Ja, das ist diesen Vorfaktor hier, den lasse ich jetzt einfach davor stehen und entwickle jetzt das, was jetzt hier in dieser Wurzel steht. Und da steht zunächst mal eine 1. Also wir schreiben es mehr oder weniger von da oben ab. Dann steht da minus 1/2 mal x. Und das x ist das, was jetzt hier steht. nämlich, bis auf das Vorzeichen, da müssen wir aufpassen, 2 r kleiner durch r größer mal Cosinus Alpha minus, da müssen wir aufpassen, r kleiner durch r größer zum Quadrat. Wo kommt das Minuszeichen her? Das kommt daher, dass ich quasi Folgendes machen müsste eigentlich. Ich mache es anders, ich mache es farbig, damit es klar ist. Ich müsste das hier eigentlich eine Klammer stecken, mache dann hier ein Minus draus. Ja, dann habe ich tatsächlich das x, wie es da drüben steht. Gut, damit habe ich einen ersten Term. Der zweite Term ist einfach plus 3 Achtel, große Klammer zu, plus 3 Achtel mal x Quadrat. Das heißt also mal 2 r kleiner durch r größer, Cosinus Alpha minus r kleiner durch r größer zum Quadrat, Klammer zu, und das Ganze nochmal zum Quadrat. Plus und so weiter, geschweifte Klammer zu. Ja, also das einfach nur als 1 minus 1/2 mal, das kleine x da oben, plus 3 Achtel mal das kleine x zum Quadrat. Alles noch klar? Ja. Wieso integrieren? Aber da habe ich falsch verstanden.
Also die Taylor-Reihe sollte eigentlich nach R entwickelt werden. Nicht nach dem Ausdruck x, weil x ist ja was anderes als unser R. Nach was ihr eigentlich entwickeln sollt.
Substitution. Nee, ich habe, genau. Sonst, ich weiß nicht, wer es gesagt hat.
Das nennt man Substitution.
Also ich habe jetzt einfach diesen ganzen Ausdruck hier als das x bezeichnet, ja. Als substituiert.
Das habe ich verstanden.
Ja. Ja, ich habe die Taylor-Reihe nach diesem x gebildet. Ja. Ich will einfach diese Wurzel hier, Taylor-Reihen entwickeln.
Ändert das wirklich, also macht es wirklich Unterschied, dass man nach x entwickelt oder nach r entwickelt? Ja.
Das macht nee, es macht insofern keinen Unterschied, weil wir werden jetzt sowieso, also erstmal, wir brechen jetzt hier schon nach dem zweiten oder dritten Term ab, je nachdem, ob der die 1 mitzählt. Das ist die erste Näherung, die wir machen. Die zweite Näherung kommt jetzt als nächstes. Wir werden nämlich auch hier schon in dieser Entwicklung bestimmte Terme einfach wegstreichen. Und wenn wir das alles gemacht haben, merken wir, dass wir so viel Näherung gemacht haben, an der Stelle gibt es keine Änderung mehr. Ob wir jetzt von vornherein nach R oder nach x entwickelt hätten.
Warum ist es eigentlich egal, ob nach x eine Taylor-Reihe durchführt oder nach r?
Ja, das ist auch meine Frage. Warum können wir jetzt in dem Fall nach x entwickeln und sagen, okay, das ist das gleiche, wie wenn wir nach r entwickeln?
Ich glaube, die Bedingung ist zur Unklärbarkeit der Funktion.
Also, es geht ja darum, dass ich hier einen kleinen Term habe. Ja? Und jede dieser Terme, die hier drin stehen, die sind in sich klein. Der ist relativ klein, der ist halt eben jetzt linear in diesem R durch R. Und der ist noch kleiner wahrscheinlich, weil hier ja sogar das R durch R im Quadrat drin vorkommt. Also letztendlich, es geht nur darum, dass ich kleine Terme habe. 1 minus irgendetwas Kleines. Und warum soll ich mir dann die Mühe machen, nach dem R zu entwickeln, statt halt eben gleich nach dem X zu entwickeln, wofür ich dann die ganze Algebra schon da stehen habe.
Ich glaube, man darf das machen, weil es bijektiv sein muss. Also was substituiert muss bijektiv sein und da darf man das machen, was man will.
Ja.
Außerdem, es geht doch eigentlich nur darum, dass man diesen Wurzelterm anders darstellen kann.
Ja.
Und wenn man jetzt völlig egal, nach was man entwickelt, man bekommt am Ende eine Darstellung, die davon abhängig ist, nach was man entwickelt hat, aber der Wurzelterm ist weg.
Ja.
Das heißt, wenn man aber damit jetzt weitere mathematische Operationen durchführt, dann ist es ja egal, was man entwickelt hat, weil das ändert ja auch das Ergebnis der Entwicklung, wenn man es anders entwickelt hat.
Also, wenn ich jetzt hier wirklich unendlich viele Terme mitnehmen würde, wäre es eindeutig. Ja? Dadurch, dass wir jetzt aber hier sowieso, also Sie werden ja gleich sehen, wir kürzen ab, indem wir sagen, alle Terme, die größer sind als, also eine höhere Potenz haben als R klein durch R groß hoch 2, die nehmen schon gar nicht mehr mit. Insofern ist so eine Näherung sowieso eine Näherung. Ja? Also insofern, es macht dann keinen Unterschied mehr. Wenn wir wirklich alles durchentwickelt hätten bis n gleich unendlich, hätte man genau dasselbe Ergebnis. Ja? Gut, also 1 durch R Größe plus 1/2 mal 2 R kleiner durch R Größe mal Cosinus Alpha. Das ist der einzige Term, der in R durch R linear geht. Ja, weil hier gibt es einen quadratischen Term, hier gibt es mindestens auch einen quadratischen Term durch die Quadrierung hier. Das heißt also, das bleibt der einzige Term, der linear in R durch R geht. Und dann haben wir hier als nächstes Terme, die quadratisch in diesem R-Verhältnis gehen, nämlich hier haben wir minus 1/2 mal ein Minuszeichen, also plus 1/2. Und dann haben wir hier einen Term, der geht mit 3/8 mal 4 mal das zum Quadrat mal Cosinus Quadrat Alpha. Und alle Terme, die jetzt kommen, die sind mindestens mal noch in dritter Potenz, R durch R. Also hier sieht man sofort, ja, hier hat man als nächstes das mal das zum Quadrat. Also das hier mal dem hier nochmal 2, das heißt also R durch R hoch 3. Und dann gibt es hier noch einen Term R hoch 4. Und auch alle nachfolgenden Terme, die hier kommen, haben mindestens mal R hoch 3 als Potenz. Das heißt also, wir können jetzt hier an der Stelle quasi mit diesem einen Term aufhören. Gut, das kürzt sich hier gegeneinander weg. Hier ist es so, dass man üblicherweise einen Faktor 1/2 rauszieht. Dann steht hier eine 1 und dann steht hier ein Viertel, das kürzt sich mit der 4 hier. Dann stehen hier also 1 plus 3 Cosinus Quadrat Alpha. Und das, was jetzt hier steht, diese Terme hier, das ist jetzt, nennt man üblicherweise das Legendre-Polynom 0 der Ordnung. Das, was jetzt hier steht, nennt man üblicherweise, also das Cosinus Alpha nennt man üblicherweise das Legendre-Polynom erster Ordnung mal R kleiner durch R größer. Und dann gibt es jetzt hier einen Term, das ist 1/2, sorry, also das, was jetzt hier steht, bis dahin. Das nennt man üblicherweise das Legendre-Polynom zweiter Ordnung. Und zwar von Cosinus Alpha, das hätte ich hier vorne auch schon reinschreiben können, von Cosinus Alpha mal R kleiner durch R größer zum Quadrat. Plus weitere Terme. So dass wir insgesamt schreiben können, das ist 1 durch R größer mal die Summe über Legendre-Polynome, die von Cosinus Alpha abhängen, also weil das kommt immer dieses Cosinus Alpha irgendwie mit drin vor, mal R kleiner durch R Größe hoch L. Und das L läuft von 1 bis, Entschuldigung, von 0. Wir haben ja hier vorne die 0 auch, bis unendlich. Im Prinzip bis unendlich. Nö. Also die Schreibweise ist üblicherweise die, dass quasi dieses Kosinus hier, also ich meine jetzt, weil da ein Quadrat steht oder so etwas, ja?
Ja, läuft es ja nicht weiter, dass ich dann beim Links nicht ein Kosinus
schreibe. Ja, aber das deckt quasi hier diese 2 oder die 3 halt eben unten ab. Dass Sie solche Terme drin haben, Kosinus hoch 3, Kosinus hoch 5, Kosinus hoch 10 oder so etwas, das wird quasi repräsentiert durch dieses...
Ach, das soll kein Faktor sein, das ist nicht GL mal Kosinus Alpha,
sondern... Nee, von Kosinus Alpha.
Ach so, okay, gut, ja.
Ja, von Kosinus Alpha. So, und jetzt haben wir irgendwo noch ein Vorzeichen, also ich habe einen Vorzeichenfehler. Und zwar, dieses Minuszeichen dürfte eigentlich nicht sein hier. Da müsste eigentlich ein Pluszeichen drin stehen, aber ich weiß im Augenblick nicht, wo ich es her habe. Ja?
Denke ich, durch die Auflösung von von der binomischen Formel da rechts, weil da wurde ja dann ein Term unterschlagen und der würde sich aufsummieren mit dem Minuszeichen da vorne und dann gerade ein Plus ergeben.
Also der erste Term, der hier... Ja, ja, schon. Aber der erste Term, der jetzt hier dazukommt, das ist ein R klein durch R groß hoch 3. Das ist der erste Term, der da wieder dazukommt. Der liefert mir leider dieses Minuszeichen nicht. Dieses Minuszeichen hier, das muss weg. Da muss ein Pluszeichen stehen. Also vielleicht seht ihr es zu Hause irgendwie. Ich sehe es jetzt hier im Augenblick an der Tafel nicht. Gut, also nochmal, das ist also wirklich ein PL von Cosinus Alpha. Ja? Üblicherweise schreibt man Folgendes. Üblicherweise gilt, dass diese PL von x dargestellt werden. Und das seht ihr in allen Formensammlungen, das x ist in unserem Fall halt eben dieses Cosinus Alpha. Das ist jetzt insofern blöd, weil dieses x hat mit dem x jetzt nichts zu tun. Also unsere Schreibweise PL von Cosinus Alpha findet ihr in den Formelsammlungen üblicherweise als PL von irgendeinem x, weil da jeder zu faul ist, halt eben dieses Cosinus Alpha immer hinzuschreiben. Wenn ihr das hier, die Legendre-Polynome, und die haben insofern tolle Eigenschaften. Und die zwei Eigenschaften schreibe ich noch hin, weil die brauchen wir dann später auch. Vielleicht wisst ihr es auch schon. Also eine Eigenschaft, ganz wichtige, die gehorchen einer Orthogonalitätsbedingung. Ja. Und die zweite Eigenschaft, man muss es nicht aus so einer Reihenentwicklung heraus auflösen, sondern man kriegt es leichter hin. Gut. Muss jetzt erstmal wischen und dann geht es mit den zwei Eigenschaften weiter. So, dann schauen wir uns mal die Orthogonalität an und schauen uns mal die Entwicklungsformel an für diese Legendre-Polynome. Also die Entwicklungsformel sieht erstmal so aus. Das PL von x kann ich schreiben als x² minus 1 und davon hoch L und davon die L der Ableitung. Das kann man sich vielleicht noch merken. Ja, also x² minus 1 hoch L und davon die L der Ableitung. Und dann gibt es noch zwei Terme davor. 2 hoch L durch L Fakultät. Und wenn man das jetzt so durchrechnet, kommt man genau, also zumindest die ersten drei haben wir hier hingeschrieben, kommt man genau auf diese Legendre-Polynome, wie sie üblicherweise verwendet werden. Gut, das ist jetzt eine Geschmacksfrage, ob Sie es leichter empfinden, die fünfte Ableitung von x² minus 1 hoch 5 zu bilden. Oder ob Sie glauben, dass es halt eben mit dieser Reihenentwicklung leichter ist. Die dritte Möglichkeit, die Sie immer haben, einfach ein Buch zu gucken. Das ist die allerleichteste Möglichkeit. Und die andere Sache, das nennt man die Rodriguez-Formel. Also falls Sie die mal suchen müssen. Und die andere Sache, das ist die Orthogonalität. Wenn man von minus 1 bis plus 1 integriert und PL von x und PL' von x miteinander multipliziert und dann, wie gesagt, integriert über dieses Intervall, dann gibt es ein Delta LL' und ein Vorfaktor, sonst wäre es ja auch eine Orthonormalität. Und der Vorfaktor ist 2 durch 2L plus 1. Das ist insofern eine tolle Eigenschaft, weil ich jetzt natürlich Funktionen quasi entwickeln kann nach den Legendre-Polynomen. Also sind wir wieder bei der Multipolentwicklung, die Sie vorhin schon genannt hatten. Und dann halt eben anschauen kann, wie sind die einzelnen, also welchen Beitrag liefern die einzelnen Terme. Wenn Sie sagen Multipolentwicklung, dann haben Sie es mit Kugelflächenfunktionen gemacht, richtig? Ja? Also mit so YLMs? Nee? Was haben Sie für eine Multipolentwicklung gemacht?
Ich glaube, wir haben so Integral von Potential und das haben wir halt von einer Taylor-Reihe durchgeführt. Wir hatten halt diese Integraldarstellung an Potential.
Okay.
Und dann haben wir eine Taylor-Reihe von 1 durch R minus R' im Betrag.
Ja. So in etwa?
Einfach nur Potenzial genommen und das Taylor entwickelt.
Okay. Also einfach nur in 1 durch Erde? Nee, kann dir wohl.
Mit einer Ladungsdichte.
Okay, gut.
Ja, also die Integraldarstellung ist eine Ladungsdichte.
Also, wenn Sie wollen, können wir das jetzt hier nochmal auch mathematisch sofort untermauern. Sorry nochmal. Das sehen Sie nur dann, wenn Sie wirklich die Legendre-Polynome halt eben einsetzen und dann für unterschiedliche Ls sich das mal anschauen. Das ist eine etwas, also muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt hier nicht vorbereitet. Das ist eine etwas langwierigere Sache. Sprengt den Rahmen einer üblichen Vorlesung. Sie brauchen es in der Quantenmechanik, das stimmt. Aber Sie müssen nicht nachweisen in der Quantenmechanik, dass diese Orthogonalität halt eben tatsächlich gilt. Also insofern, wer mathematisch da interessiert ist, der muss halt eben entsprechende mathematische Bücher reingucken. Ja? Frage jetzt an Sie, wollen wir diese Multipolentwicklung nochmal aus der mathematischen Sicht betrachten? Also gleich jetzt? Wer mag das? Ja. Ja. Okay, also auch hier die Mehrheit. Gut, dann machen wir das gerade hinterher und lassen jetzt erstmal die Green'schen Funktionen, die ich ja eigentlich angekündigt hatte, sausen. Ist aber kein Problem. Also das sind die Legendre-Polynome in der Rodriguez-Entwicklung, das sind diese PL von X. Es gibt jetzt einen weiteren Funktionstyp, das sind die zugeordneten Legendre-Polynome. Oder auch, also in der Literatur finden Sie beide Ausdrücke, entweder zugeordnete oder assoziierte Legendre-Polynome. Die gehen aus den Legendre-Polynomen, die wir da oben hingeschrieben haben, wie folgt hervor. Die haben zwei Indizes, die heißen PLM von X. Und die sehen dann wie folgt aus. Minus 1 hoch M. 1 minus x Quadrat hoch m halbe. Und dann gibt es von diesem Legendre-Polynom, was wir da oben abgeleitet hatten, davon nochmal die m-te Ableitung. Also sehen Sie, dass die nicht so ganz einfach zu berechnen sind. Aber immerhin, es gibt eine geschlossene Formel. Das sind also die zugeordneten Legendre-Polynome. Und wenn man das jetzt ausrechnet, dann kriegt man Folgendes raus. Also dieser Vorfaktor, der bleibt hier einfach. Da steht also ein minus 1 hoch m von diesem Vorfaktor. Dann steht da ein 2 hoch l mal l Fakultät, 2 hoch l, mal l Fakultät. Dann steht hier dieser Vorfaktor, der bleibt einfach 1 minus x Quadrat hoch m halbe. Und dann bilde ich ja die m-te Ableitung von dem, was da oben steht. Das heißt also, ich muss einfach nur die m plus l-te Ableitung bilden. Aber das Ganze halt eben anwenden auf x Quadrat minus 1 hoch l. Das ist jetzt die geschlossene Darstellung, wie diese sogenannten zugeordneten oder assoziierten Legendre-Polynome aussehen. So, und aus diesen zugeordneten Legendre-Polynomen macht man jetzt Folgendes. Aus denen werden dann sogenannte Kugelflächenfunktionen gebildet. Sie kennen so etwas wie Sinusfunktionen, Sie kennen Kosinusfunktionen, die sind alle miteinander halt eben im eindimensionalen Raum. Jetzt betrachten wir uns das Ganze quasi in einem dreidimensionalen Raum und bilden da so etwas wie erweiterte Funktionen ab. Das sind dann Kugelflächenfunktionen, die quasi, das ist auch eine Eigenschaft, dann auch wieder zueinander orthogonal sind. Also die sind in sich auch wieder orthogonal, so wie die Sinusfunktion und die Kosinusfunktion untereinander orthogonal sind. Weiß das jeder? Sinusfunktion, Kosinusfunktion zueinander orthogonal? Hatte ich jetzt akustisch nicht verstanden? Okay, also. Orthogonalität der Sinus- und Kosinusfunktion heißt Folgendes. Sie haben die Sinusfunktion n von x und multiplizieren die mit der Sinusfunktion von m von x. Und integrieren von minus pi bis plus pi. Und dann gibt es 1 durch Pi als Vorfaktor und Orthogonalität, man kann es schon fast ahnen, heißt, dass entweder was rauskommt oder nichts rauskommt. Das heißt also, wenn n gleich m ist, gibt es 1 durch Pi und wenn n ungleich m ist, gibt es eine 0. Dasselbe gilt für die Kosinusfunktion. Auch die sind zueinander orthogonal. Das heißt also, auch hier wieder n gleich m, es gibt etwas, nämlich 1 durch pi, n ungleich m, es gibt nichts, nämlich eine 0. Und die Sinus- und die Kosinusfunktion untereinander, also Sinus nx mal Kosinus mx dx, die liefern immer, da können Sie ein n und m wählen, wie Sie wollen, die liefern immer eine 0. Ich glaube, das letzte kann man sich relativ leicht vorstellen. Die Sinusfunktion ist eine ungerade Funktion, die Kosinusfunktion ist eine gerade Funktion. Das heißt, was jetzt hier insgesamt herauskommt, ist eine ungerade Funktion. Und wenn ich die von minus pi bis plus pi integriere, gibt es 0. Das kann man sofort verstehen, warum die letzte Zeile eine 0 ergeben muss. Ungerade Funktion, also machen wir die gerade Funktion zuerst. Mein f an der Stelle x und mein f an der Stelle minus x. Also, ich betrachte die Funktion hier und ich betrachte die Funktion hier. Oder wenn ich jetzt halt eben den Kosinus nehmen würde, mal gucken, ob ich das hinkriege, betrachte ihn hier und betrachte ihn dann auch hier. Sind identisch. Und ungerade heißt, mein f von x und mein f von minus x sind identisch bis auf ein Vorzeichen. Das wäre jetzt eine ungerade Funktion, also zum Beispiel so etwas wie das hier. Ja? Oder halt eben die Sinusfunktion. Ja.
War das das Skalarprodukt aus der Fourier-Analyse?
Ja. Sinus mal Sinus, also die erste Zeile oder Kosinus mal Kosinus, können Sie relativ einfach sich überlegen, indem Sie die Additionstheoreme der Sinus- und der Kosinusfunktionen hernehmen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe sie jetzt auch nicht drauf, aber Sie können sofort im Inhalt, also in irgendeiner Formsammlung halt eben reingucken, können sich anschauen, halt eben, was ist Sinus mal Sinus. Es gibt so etwas wie Sinus Alpha plus Beta, mal Kosinus Alpha minus Beta oder irgendetwas. Und dann kriegen Sie halt eben sofort raus, dass die Terme entweder verschwinden oder halt eben da sind, je nachdem, ob das n gleich dem m ist oder nicht. Und dasselbe gilt für das Kosinus, auch da, also für die beiden Kosinus-Multiplikationen, auch da einfach die Additionstheoreme anwenden. Gut, das war jetzt eigentlich etwas, was gar nicht dazugehört, aber das macht ja nichts. Aus diesem Legendre-Polynom bilden wir jetzt quasi andere Funktionen, die nennt man Kugelflächenfunktionen. Die haben auch zwei Indizes, YLM. Und das Schöne ist, da sieht man richtig, dass die auch von zwei Winkeln abhängen, von Theta und von Phi. Bei den Kugelflächenfunktionen taucht also dieses PLM auf, was wir eben gerade hatten, als zugeordnete Legendre-Polynome. PLM von Cosinus Theta. Ja, das heißt, an der Stelle geht man einfach wieder auf die ursprüngliche Bedeutung des x zurück. Das x war ja eigentlich ein Kosinus, okay, von Alpha, das ist halt eben von Theta, aber das ist ja wurscht. Und jetzt kommt hier noch eine Exponentialfunktion hinten dran. Da steckt das Phi drin, e hoch i m Phi. Mit i ist jetzt wirklich i gemeint, also als Wurzel aus minus 1. Nicht als Zählindex, wie wir es hier so vorübergehend hatten. Wenn wir diese Funktion nehmen würde und steckt die jetzt quasi in eine doppelte Integration, nämlich dass Theta halt eben laufen lässt von 0 bis Pi und das Phi laufen lässt von 0 bis 2 Pi und dann bildet yl'm' Stern von Theta und Phi, YLM von Theta und Phi. Also nochmal, hier steht ein Strich jeweils bei den Indizes und dann wird das Ganze Konjugiert-Komplex. Ich gehe mal davon aus, dass Sie wissen, was Konjugiert-Komplex ist. Wenn nicht, sagen Sie es, dann machen wir das nächste Mal so eine Übungseinheit nochmal dazu. Also ich betrachte jetzt quasi das hier, was hier steht, Wobei dieser Stern wirkt sich eigentlich nur auf dieses Teil hier oben aus. Alles andere hier vorne ist ja sowieso reellwertig. Das Einzige, was wirklich komplexwertig ist, das ist halt eben diese Exponentialfunktion. Also jetzt diese beiden Kugelflächenfunktionen miteinander multipliziert und dann über eine Fläche, also Sinus Theta, d Theta, d Phi. Das würde irgendeinen komplizierten Vorfaktor ergeben, mal Delta L, L Strich, Delta M, M Strich. Und damit wären diese Funktionen da oben nur orthogonal. Man kriegt die jetzt orthonormal, sodass man also jetzt hier eine 1 hat, indem man einen relativ unfeinen Vorfaktor dazu wählt. Ich hoffe, Sie haben lang genug Platz gelassen. Da steht nämlich drin 2L plus 1 durch 4 Pi. Und dann steht L minus M Fakultät durch L plus M Fakultät. So, wenn man diesen kleinen Vorfaktor noch dazu nimmt, dann kriegt man hier plötzlich eine 1 als Vorfaktor vor die, also als Normierung quasi vor die beiden Delta-Funktionen. Also nochmal, wenn man diese Kugelflächenfunktion nimmt, die man aus den Legendre-Polynomen ausrechnet und die Legendre-Polynomen wieder aus den, also aus den zugeordneten und die zugeordneten Legendre-Polynomen wieder aus den Legendre-Polynomen, dann kriegt man Funktion auf einer Kugeloberfläche. Funktion auf einer Kugeloberfläche, die dazu dienen können, eine Funktion, also machen wir jetzt hier mal so eine Kugeloberfläche, erste Näherung wieder, die hat jetzt hier irgendwelche Werte. Also hier hatte ich irgendeine Funktion, f von Theta und Phi, auf dieser Oberfläche. Und jetzt kann ich diese Kugelflächenfunktion verwenden, diese Funktion hier in eine Reihe zu entwickeln. Ja, ist das klar irgendwie? Erstmal vom Gedanken her ist es klar, ohne dass wir jetzt mal die Mathematik schon mal hinschreiben. Also das, nee, auf einer Kugel. Auf einer Kugel habe ich irgendeine Funktion f von Theta und Phi. Und die kann ich jetzt schreiben als eine Entwicklung in diesen Kugelflächenfunktionen. Und das gilt für jede Funktion. Das heißt, ich muss nicht mit dieser komischen Funktion, wie auch immer die geartet sein mag, f von Theta und Phi arbeiten, sondern ich kann mit Kugelflächenfunktionen arbeiten, für die ich weiß, dass die bestimmte Eigenschaften haben. Die Kugelflächenfunktionen, für die gilt jetzt Folgendes, also Beispiel die Kugelflächenfunktion 0, 0. Also das L ist 0, das M ist 0 von Theta und Phi. Wir können uns mal die ersten zwei ausrechnen, anschließend, also und zwar an der Tafel, anschließend wird es ein bisschen schwierig. Das ist 2L plus 1, also 2, das ist das L, das ist das M, ja, durch 4 Pi. Entschuldigung, es geht noch nicht zu. Dann steht hier L minus M, also 0 minus 0, Fakultät, 0 Fakultät ist 1. Dann steht hier 0 plus 0 Fakultät, ist auch wieder eine 1. Dann steht hier das P 0, 0 von Cosinus Theta. P00 von Cosinus Theta, müssen wir da drüben reingehen. Heißt also, minus 1 hoch 0 ist eine 1. Hier steht 2 hoch 0 ist eine 1. Hier steht 0 Fakultät ist eine 1. Na, alles ganz toll. Hier steht 1 minus x Quadrat hoch 0 halbe ist auch wieder eine 1. Und hier steht die nullte Ableitung von etwas. Nullte Ableitung von etwas ist das, was hier einfach hinten drin steht. Und hier hinten drin steht x² minus 1 hoch 0, weil der L auch 0 ist, also steht auch wieder eine 1. Super, ne? Also alles, was wir da aus dem PLM rauskriegen, ist eine 1. Und dann kommt noch dieser Exponentialfaktor, e hoch im Phi, also e hoch 0, also haben wir nochmal eine 1. Das heißt also, das, was jetzt hier steht, ist ich habe einen Fehler gemacht. 2L ist ja 0 da oben, ja. Plus 1 bleibt also eine 1 über. Gut, also alles, was überbleibt, ist 1 durch Wurzel 4pi. Das ist das y 0, 0. Jetzt schauen wir uns mal das y 1, 0 an von Theta und Phi. Also 1, 0 heißt L ist 1. Dann steht da oben 2 mal 1 plus 1, also 3, durch 4pi. Dann 1 minus 0 Fakultät durch 1 plus 0 Fakultät, also bleibt das hier bei der 1. Dann steht hier das p1, 0. Gehen wir wieder drüben rein. p1, 0. Das liefert eine 1. Das liefert eine 1. 0 der Ableitung. Dann gehen wir hier unten. 0 der Ableitung. Nee, die erste Ableitung. Sorry, die erste Ableitung. Hier steht das L gleich 1. Erste Ableitung von x² minus 1 hoch 1 ist 2x. Also x, hatten wir ja gesagt, ist bei uns Cosinus Theta, also bleibt hier ein Cosinus Theta über. Und dann steht hier oben e hoch im Phi, das ist wieder eine 1. Jo. Jetzt habe ich alles bis auf Faktor 2 richtig. Wo kommt es ein halb her?
Mit dem 2 hoch L.
Genau. Dieses 1 durch 2 hoch L. Ich habe eben so locker gesagt, das ist ja alles 1 hier, aber das da vorne ist ja. Dankeschön. Ja.
Was war jetzt nochmal genau L? Was war L war von der Taylor-Entwicklung?
Das L war von der Taylor-Reihenentwicklung.
Das M, wie legen wir das
fest? Das M legen wir dadurch fest, dass wir. Das M kommt eigentlich durch eine Differentialgleichung, die wir jetzt hier gar nicht behandelt haben, rein. In dieser Differentialgleichung taucht als eine Integrationskonstante ein M drin vor, kommt da ein M drin vor. Oder eine Konstante, die nennt man halt eben M. Ja? Und dieses M liefert letztendlich halt eben dann einen weiteren Index in dieser Funktion, den wir dann quasi in diesem zugeordneten Legendre-Polynom halt eben abbildet.
Warum haben wir denn jetzt 0 gewählt und müssen wir jetzt auch noch die Info M1 berücksichtigen?
Ja, genau. Also was wir jetzt als nächstes berechnen könnten, machen wir aber jetzt nicht, wäre y11 von Theta an Phi und es gibt auch ein y1-1 von Theta an Phi. Und zwar ist quasi die Aussage die, es gibt alle m's von minus L kleiner gleich m, kleiner gleich plus l. Das heißt, das l läuft von 0 bis unendlich und das entsprechende m, das läuft dann von jeweils von minus l bis plus l. Also l läuft von 0 kleiner gleich l kleiner unendlich und das m läuft dann jeweils in diesen Grenzen von minus l bis plus l. Also um das jetzt hier oben nochmal abzuschließen, 3 durch 4pi mal Cosinus Theta. So, was man sich jetzt eventuell vorstellen kann, ist Folgendes, dass man, wenn man so eine Funktion halt eben jetzt hier hat dass man so etwas wie einen Mittelwert dieser Funktion hier vornehmen kann. Und der entspricht dann mit einem entsprechenden Vorfaktor dieser y00-Funktion. Jetzt habe ich irgendwelche anderen Terme, die kann ich dann quasi durch y1,0, durch y1,1, durch y1 minus 1 entsprechend darstellen. Ich habe weitere Terme, die könnte ich durch y2 eben irgendwie darstellen. Das heißt also, was ich machen werde, ist Folgendes. Ihr müsst sagen, wenn ich euch abhänge. Ja? Ja.
Aber irgendwie war es ja so, wir nehmen halt diese Näherung zwischen irgendwie, dass der das R viel größer ist als der R', also der Beobachter
sitzt weiter weg als die Wolke, von mir aus die Ladungswolke, halt eben verteilt ist. Und wenn das ist, dann kriege ich quasi für diesen Abstandsvektor, der ja hier drin steht, oder der einzige Abstandsvektor, der hier drin steht, kriege ich so eine Taylor-Reihenentwicklung.
Indem man mit diesem x substituiert.
Ja, wo man das große Alpha durch das x substituiert, die halt eben quasi da oben diesen Legendre-Polynomen entspricht.
Also Legendre-Polynom ist in mathematischen Sicht sowas wie eine Fernbeobachtung von einer Anhäufung von vielen Skalaren, also vielen Quellen von skalaren Feldern. Dann zu einem resultierenden Feld aufsummieren?
Nee, jetzt müssen wir aufpassen. Also, das R minus R' bildet zunächst mal nur ab, ich sag mal in der Tafelebene. Wie kann ich diesen einen Vektor hier, um den geht es ja letztendlich. Ja, nur um diesen einen Vektor ging es jetzt im Augenblick. Wie kann ich den halt eben in eine Reihe entwickeln, in eine mathematische Reihe entwickeln? Eins durch diesen Vektor. Ja? Und nur diesen einen Vektor haben wir jetzt erstmal dargestellt. Diesen einen Vektor muss ich jetzt aber im Prinzip ja für jeden dieser Punkte hier darstellen. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Ja? Wir haben jetzt nur im Augenblick nur einen Punkt hier betrachtet, das ist dieser Punkt R'. Und alle anderen Punkte, die hier in dieser Ladungswolke sind, die haben wir noch gar nicht betrachtet. Erste Aussage. Zweite Aussage ist, es ist unwahrscheinlich, dass diese Ladungswolke irgendeine Fläche bildet. Wahrscheinlicher ist es, dass die Ladungswolke eine Wolke bildet, was dreidimensional ist. Was wir jetzt auch nicht gemacht haben, ist quasi aus dieser Tafelebene herauszugehen oder reinzugehen. Wenn wir das machen, dann kriegen wir quasi, weil ich könnte es natürlich immer so betrachten, dass ich mir scheibchenweise immer wieder das anschaue, aber ich könnte es auch etwas anders machen. Ich gehe mit dem zweiten Winkel hier aus der Tafelebene raus und betrachte mir dann halt eben dieses R. Dieser zweite Winkel, der kommt da oben raus.
Da oben?
Ja?
Dann würde man davon ausgehen, dass das nur alles auf der Oberfläche ist, oder?
Ja. Ja. Also,
zwischen R und R'. Den Winkel haben wir berücksichtigt, aber haben wir einen weiteren Winkel nicht berücksichtigt.
Also es gibt Folgendes. Es gibt die Möglichkeit, das kann ich nicht zeichnen, diese zwei Winkel, die ich jetzt hier habe, durch einen einzigen Winkel auszudrücken. Das ist natürlich immer klar. Ich kann ja auch, wenn ich jetzt hier bin, kann ich natürlich auch so etwas bilden wie den Winkel zwischen diesem Teil hier und dem Teil hier. Aber ich kann das Ganze auch in zwei Winkeln ausdrücken.
Ah, okay, ja, man kann Winkel zerlegen.
Die Winkel, ja, also halt eben sagen, okay, wie machen wir das jetzt?
Kugeloberfläche hat zwei Winkel.
Ja, Kugeloberfläche, sagt er, hat immer zwei Winkel, okay. Er ist ein bisschen ungeduldig. Aber ist klar, ja, also wenn ich jetzt quasi hier so zwei Winkel nehme, also einen Winkel nehme, dann kann ich den in der Ebene oder außerhalb der Ebene, dann kann ich den auch berücksichtigen, dass ich erstmal in die Ebene rein muss und dann wieder zu dem anderen Punkt da oben hingehe. Also eigentlich müsste ich es eher so zeigen. Ja, dieser Winkel hier, wenn das jetzt außerhalb der Ebene ist, ich gehe erstmal in die Ebene rein, erster Winkel, und ich gehe dann wieder da hoch, zweiter Winkel.
Zum Beispiel Phi und Theta, wie man es im Kugelprojekt.
Das sind hier Phi und Theta, genau. Oder Theta und Phi. Und ich kann umgekehrt halt eben das auch wieder darstellen durch einen Winkel, den nennen wir Alpha. Also das heißt, ich habe die Möglichkeit, es entweder über zwei Winkel oder über einen Winkel zu machen. Wir haben es jetzt hier oben quasi dargestellt über die zwei Winkel. Und zwar deswegen, weil wir ganz bewusst das Scheibchen für Scheibchen halt eben zwar darstellen wollen, aber nicht jeweils sagen wollen, oh, jetzt gehen wir mal um 1 mm aus der Tafelebene raus und 2 mm aus der Tafelebene raus, sondern wir sagen einfach, es ist ein Winkel und es ist ein zweiter Winkel. Aber wir haben immer noch nicht jetzt über diese Ladungswolke irgendwie integriert oder die Ladungswolke jetzt insgesamt betrachtet. Und es ist immer nur singulär jetzt ein Punkt. Ja? Und jetzt müssten wir quasi, genau, wir müssten über die Ladungswolke integrieren. Und das ist genau das möglicherweise, was ihr in der Multipolentwicklung dann gemacht habt, nämlich über die Ladungswolke zu integrieren. Können wir noch machen? Was ihr ausgerechnet habt, ist sehr wahrscheinlich ein Potenzial an irgendeiner Stelle, richtig? Also das Potenzial an der Stelle Phi von R, was durch eine Ladungswolke, also hier quasi das Phi von R, was durch eine Ladungswolke hier irgendwie verursacht wird. Okay, wobei das E-Feld ist noch eine Spur schwieriger. Also machen wir erstmal das Phi-Feld, also das Potenzial. Potenzial heißt immer, dass ihr jede Ladung betrachtet an der Stelle R'. Schreibt es mal bitte noch nicht mit. Das Q von R' schreibt ihr jetzt mal bitte nicht mit. Ihr betrachtet jede Ladung und teilt euch den Betrag des Abstandes und das summiert ihr jetzt auf. Ja, das wäre normalerweise die Vorgehensweise. Also hier irgendwelche QIs zu nehmen, ihr könnt es doch mitschreiben. Also hier irgendwelche QIs zu nehmen an den Stellen RI und dann halt eben Abstandsvektor und so weiter und dann hätten wir das Phi von R. Okay. Was wir machen, wenn das keine diskreten Ladungen sind, sondern eine Ladungswolke, dann führt man das Ganze über in ein Integral über die Ladungswolke. Und jetzt sehen Sie, warum es sinnvoll ist, halt eben dieses R minus R' in ein Legendre-Polynom wandeln zu können. Das heißt, wir würden jetzt, wenn die Zeit vorbei wäre, als nächstes dieses 1 durch Delta R in Legendre-Polynome wandeln. Und das Tolle ist, ich kann die Legendre-Polynome, da gibt es extra eine Beziehung, wiederum in Kugelflächenfunktionen wandeln. Wenn Sie wollen, machen wir das nächste Mal. Und dann kriegen wir genau die Multipolentwicklung raus, die Sie in der Physik hatten. Ansonsten, wenn Sie nicht wollen, machen wir weiter mit dem Thema, was ich eigentlich für heute schon vorgesehen hatte, nämlich die Greenschen Funktionen. Aber ich richte mich nach Ihnen. Wer will die Weiterentwicklung hier sehen? Das andere brauchen wir dafür, das ist eine gute Frage. Das andere brauchen wir dafür, dass wir wissen oder nachweisen können, dass wir aus Ladungen und Potenzialen auf Ladungen und Potenziale schließen können. Das heißt also, ich kenne eine Verteilung von Ladungen, ich kenne eine Verteilung für die Potenziale. Und weiß daraus automatisch, mit welchen anderen Ladungen ich es zu tun habe, mit welchen anderen Potenzialen ich es zu tun habe. Also ihr braucht es auch. Ich weiß halt eben nicht, ob ihr das jetzt bei Philipsen halt eben schon so gut durchdrungen habt, dass ihr das halt eben schon verstanden habt. Sorry? Kugelflächenfunktionen sind das A und O in der Quantenmechanik später auch. Also insofern, ihr braucht es eh irgendwann, das ist klar. Also irgendwann machen, ich hatte es halt eben bei mir jetzt Ende des Semesters vorgesehen, machen würden wir es eh. Ziehen wir es vor? Nein? Wer ist dafür, dass wir es vorziehen? Das hier. Also die Weiterentwicklung. Wer ist dagegen? Das sind zwei, okay, sorry. Das sind drei, sorry.